Zum Büchertisch will ich nur eine einzige Bemerkung machen, liebe Geschwister und Freunde. Es gibt ein Buch von mir, das ist vergriffen, das gibt es nicht mehr. Und doch gibt es das heute Abend in Weidenau noch und führet alles wohl. Ist vergriffen, aber wie das so manchmal geht, in einer Druckerei hat man in der Ecke noch gefunden, ein paar Dutzend. Und das hat man dem Paulus Verlag mitgeteilt und geliefert. Und so ist dieses Buch heute Abend hier mal noch erhältlich. Wahrscheinlich das letzte Mal in meinem Leben, dass ich es dabei habe. Ich bin ja froh, dass noch ein paar Dutzend da sind, denn ich war etwas traurig, dass es das nicht mehr gibt. Die Frage wird immer wieder gestellt, wie kann Gott das und jenes zulassen? Das kann man natürlich im Einzelfall nicht beantworten, ich auch nicht. Das wäre ja anmaßend. Aber ich habe hier versucht, in diesem Buch 10 Prinzipien des göttlichen Handelns herauszustellen, wie Gott im Verlauf der Geschichte handelt. Zum Beispiel das Prinzip der Freiwilligkeit, das Gott den Geschöpfen gibt, oder das Prinzip des Ausreifenlassens zum Gericht. Das war's schon zum Büchertisch. Nun brauchen wir also heute Abend, liebe Geschwister, liebe Freunde, gar nicht lange in der Bibel blättern. Fangen wir vorne an. Fangen wir ganz vorne an. 1. Mose Kapitel 1. Und ich meine, es ist schon richtig, wenn man die Bibel verstehen will, dass man dann doch wenigstens die ersten Verse richtig versteht. Wie wollen wir ein Verständnis der Bibel gewinnen, wenn wir nicht einmal die ersten Verse verstehen? Ich lese mal heute Abend nicht das ganze erste Kapitel der Bibel vor. Ich setze mal voraus, dass es alle oder die allermeisten doch kennen. Und wer es nicht kennt, kann es zu Hause noch einmal ganz lesen. Ich will jetzt die ersten 5 Verse lesen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war oder wurde wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war, und Gott schied das Licht von der Finsternis, und Gott nannte das Licht Tag, und die Finsternis nannte er Nacht, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, ein Tag oder erster Tag. Ich werde mich auf ein Buch des Öfteren beziehen und werde Ihnen nachher ein paar Zitate vorlesen aus meinem Buch Urknall und Schöpfergott, das ist leider vergriffen. Wenn sich Hunderte und Tausende melden würden beim Erbrockers Verlag Wuppertal, würde er vielleicht nochmal eine Auflage machen. Ich weiß es nicht. Es ist vergriffen. Ich hatte 1986 bis 1990 daran gearbeitet. Ich bin aber kein Naturwissenschaftler. Aber es hat mich immer mehr fasziniert, die Gegenüberstellung von Bibel und Naturwissenschaft. Und das spielt natürlich eine große Rolle, das richtige Verständnis von 1. Mose 1. Ich hatte einen ganzen Berg von Büchern studiert, bis ich anfing zu schreiben. Bücher über die Bibel und Bücher über die Gestirne und über Galaxien und über Neutronen, Sterne, schwarze Löcher und was es in den Weiten des Universums gibt, was der Einstein errechnet hat und andere für möglich halten, Urknall, heißer, kalter oder gar keiner, wie haben wir es denn gern? Die einen halten es für erwiesen, andere bezweifeln es wieder. Jedenfalls hat mich die Sache doch sehr beschäftigt. Und jetzt möchte ich erstmal etwas sagen über Gesetz der Perspektive. Wer da meint, das erste Kapitel der Bibel ist doch ganz leicht, ist doch gar nicht schwer. Also Gott hat sich an die Arbeit gemacht, Pflanzenwelt, Tierwelt, Menschen, ja zwischendurch auch die Sonne, also ist doch alles ganz klar, der irrt sich sehr. Das ist keine ganz leichte Kost, wenn man gründlich vorgeht. Und ich habe mehrere Kommentare zu Hause und die Brüder kommen zum Teil zu ganz verschiedenen Ergebnissen. Dr. Paul Müller, Stuttgart, hatte sich seinerzeit damit beschäftigt. Der Naturwissenschaftler Bettex, Friedrich Bettex, Anfang des Jahrhunderts, erschienen seine Bücher, das Lied der Schöpfung. Vielleicht kennt es jemand von uns und andere Bücher von Bettex. Und Erich Sauer und andere haben sich sehr der Thematik gewidmet. Genesis-Kommentar von Professor Eduard König und so weiter. Und dann merkt man, dass da doch allerlei kitzlige Fragen kommen. Aber jetzt erst etwas über Gesetz der Perspektive. Das ist nämlich sehr wichtig, wenn wir den Anfang und den Schluss der Bibel richtig verstehen wollen. Ich war immer ein schlechter Zeichner und bin es bis auf den heutigen Tag. Also ein Enkel, ein ganz kleiner Enkel, kann ja besser ein Männchen malen als ich. Ganz schlecht im Zeichnen. Zeichnen, Turnen, 4, das wurde ja nie was in der Schule. Trotzdem weiß ich aber, dass man beim Zeichnen Dinge, die weit weg sind, die zeichnet man verkürzt. Je weiter weg, desto kleiner. Das weiß ja jeder, der mal von einem Berg heruntergeschaut hat. Und wenn Sie höhere Berge besteigen, etwa in der Schweiz, auf dem 2000er, 3000er, wie klein werden die Häuser, die Menschen, erkennt man ja fast überhaupt nicht mehr. Je weiter weg, desto kleiner. Gesetz der Perspektive. Wenn ich ein langgestrecktes Haus, Gebäude zeichnen will, dann wird das sogar bei Herrn Schumacher hinten etwas kürzer gezeichnet, obwohl ich nicht zeichnen kann. Gesetz der Perspektive. So ist es auch in der Bibel. Was ganz weit weg ist, von heute angerechnet, was weit zurückliegt oder was weit in der Zukunft liegt, Anfang und Ende der Bibel, das ist verkürzt gezeichnet. Während der gegenwärtige böse Äon, das Zeitalter vom Sündenfall bis zur Wiederkunft Christi, doch weithin einigermaßen ausführlich geschildert ist. Wie breit und ausführlich haben wir im Alten Testament viele Begebenheiten aus der Geschichte Israels, manches aus dem Erdenleben Jesu sehr genau im Detail. Die Gemeindelehre für heute, da haben wir eine ganze Reihe von Briefen, 13 bei Paulus und dann noch andere, auch noch einigermaßen ausführlich dargestellt. Das letzte Buch der Bibel, das geht dann in die Zukunft hauptsächlich. Und je mehr es dann zum Ende geht, da merken wir auch immer kürzer, immer knapper, was steckt allein drin in Offenbarung 20 und 21 und dann dem Anfang von 22. Offenbarung 20, das tausendjährige Reich, 6 Verse. Das Weltgericht, Offenbarung 20, 11 bis 15, neuer Himmel, neue Erde, Offenbarung 21. Und dann 22, 1 bis 5, soweit geht die Schau des Sehers, dann kommen Schlussermahnungen und Wiederholungen. 22, 1 bis 5, in die Äonen der Äonen werden seine Knechte ihm dienen. Da geht es um Äonen in 5 Versen. Und so ähnlich haben wir es auch am Anfang der Bibel, hier in 1. Mose 1 und je weiter wir zurückgehen, Gesetz der Perspektive, in den ersten 1, 2, 3 Versen, was ist da drin? Vergangene Äonen, Zeitalter Gottes. Ich wiederhole noch einmal Vers 1 und dann wollen wir den mal zusammen sprechen, damit er sich gut einprägt. Nach der Elberfelder Bibel, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Alle zusammen bitte. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Also das können wir jetzt alle auswendig, das sitzt. Den Rest können Sie dann nach Belieben noch lernen, den Rest der Bibel hier und dann teilweise. Der erste Vers, das ist schon mal wichtig. Im Anfang schuf Gott die, Plural, denn es gibt ja verschiedene Himmel nach der Bibel, die Himmel, erste Himmel, dann auch die Erde. Und da wollen wir uns ein wenig damit beschäftigen, was fällt uns bei diesem ersten Vers auf? Also mir ist zunächst mal aufgefallen, was nicht da steht. Das ist auch immer gut beim Bibellesen, darauf zu achten, was steht nicht da. Was hätte ich vielleicht da erörtert, aber es wird gar nicht erörtert. Es wird am Anfang der Bibel und nirgendwo eine Diskussion darüber geführt, mit langem Hin und Her gibt es einen Gott. Nirgendwo in der Bibel Diskussion, ob es vielleicht einen Gott gibt. Es wird in Psalm 14 gesagt, die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott, also ganz eindeutig abqualifiziert. Das ist die Selbstverständlichkeit der Selbstverständlichkeiten, dass Gott da ist. In einem der Bücher, die ich seinerzeit gelesen habe zu dieser Thematik, da fand ich auch den Hinweis, dass Missionare von Afrika berichten, dass unverbildete Naturvölker viel leichter, eigentlich ganz selbstverständlich, an einen Schöpfergott glauben. Nicht an den Erlösergott in Jesus, den kennen sie noch nicht, aber dass der Bach, die Berge, die Bäume, dass das ein Gott gemacht hat, das ist ihnen klar. Gott verlangt von jedem denkenden Menschen nach Römer 1, Vers 20, dass er Gott Dank und Ehre dafür darbringt, dass er ihn erkennt an seinen Werken. Das ist eine ganz wichtige Stelle, Römer 1, Vers 20. Kann man in der Natur Gott erkennen? Wie viel kann man in der Natur von Gott erkennen? Soll ja Leute geben, die sagen, ich gehe sonntags nicht in die Kirche, ich gehe in den Wald. Und ich erlebe Gott in der Natur, brauche ich keine Kirche. Was ist denn daran richtig, was ist daran falsch? Man kann nicht sagen, du kannst in der Natur überhaupt nichts von Gott erkennen. Etwas schon, aber was? Nicht seine Liebe, nicht sein innerstes Wesen. Gewissermaßen die Außenseite. Also in Römer 1 wird in Vers 18 gesagt, und das ist heute wieder sehr aktuell, Römer 1 ab Vers 18, sehr aktuell. Es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen. Über der Völkerwelt steht Gottes Zorn. Haben wir nicht auch wieder den Eindruck in der Gegenwart? Was macht Gott, wenn er der Völkerwelt ganz arg zürnt? Es gibt etwas Schlimmeres als die sogenannten Züchtigungen Gottes, als die sogenannten Heimsuchungen, womit er Menschen heimsucht zu sich hin. Es gibt was Schlimmeres. Und es scheint so, wir haben den Eindruck, als wäre das auch in der Gegenwart weithin so. Macht doch, was ihr wollt. Gott gibt die Völkerwelt dahin in die bösen Gelüste ihrer Herzen. Ist das nicht auch eine Beschreibung unserer Gegenwart? Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Gott sei Dank ist es nicht sein letztes Wort. Denn im Römerbrief steht ja auch Römer 11, Vers 32. Es ist nicht Gottes letztes Wort über der Völkerwelt. Gottes Zorn, sein heiliger Unwille. Ja, und was sagt nun Römer 1, warum Gott der Völkerwelt zürnt? Gott zürnt Menschen, die sich einfach um Gott nicht kümmern. Mein Leben ist meine Sache, da frage ich doch nur niemand, ich lebe doch, wie mir es gefällt. Was brauche ich, einen Gesetzgeber, einen Richter, Schöpfergott, den wollen viele gar nicht. Denn wenn es einen Schöpfer gäbe, gäbe es ja wohl auch einen Richter und einen Gesetzgeber. Also, da steht in Römer 1, Vers 20 ein etwas schwieriger, aber doch sehr wichtiger Satz. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit. Die zwei Dinge wollen wir uns merken. Seine Kraft und seine Göttlichkeit wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten. Gott erwartet von jedem denkenden Menschen Dank und Lob, Dank und Ehre, Verherrlichung. Auch von Menschen in der Welt erwartet Gott, dass er ihn mindestens lobt und ehrt als den Schöpfer. Wenn er ihn schon nicht als den Erlöser kennt in Jesus Christus, wenn er ihn noch nicht angenommen hat, aber der Mensch kann an der Schöpfung, sagt hier Paulus, erkennen seine Göttlichkeit und seine Kraft, dass da ein Gott ist. Und dieser Gott hat eine unermessliche Schöpferkraft. Und dafür erwartet Gott, dass man ihn mindestens ernst nimmt. Dank und Ehre und Lob. Großer Gott, wir loben dich. Und wenn das der Mensch nicht tut und kümmert sich überhaupt nicht darum, dann kommt Gottes Zorn über die Völkerwelt. Also zurück zu 1. Mose 1, Vers 1. Keine Diskussion darüber, ob es einen Gott vielleicht gibt. Was kann man dafür argumentieren? Was kann man dagegen argumentieren? Überhaupt nicht, sondern das ist die Tatsache aller Tatsachen, selbstverständlich. Es ist aber hier 1. Mose 1, Vers 1 nicht der Anfang des göttlichen Seins, sondern der Anfang des göttlichen Handelns, des göttlichen Schöpferhandelns, nicht der Anfang des göttlichen Seins. Der Vatergott hatte sowieso nie einen Anfang. Es können wir uns nicht vorstellen, aber es ist so. Er ist der ewig Seiende, der Unendliche, ohne Anfang und Ende, der einfach ist. Yahweh, ich bin, der ich bin. Ich bin da, ich bin immer und überall da. Das ist ja dieser wunderbare Gottesname im Alten Testament, dem Mose geoffenbart, Jehova oder Yahweh, J-H-W-H, die heiligen vier Konsonanten des Hebräischen, J-H-W-H, Yahweh oder Yahweh oder Jehova. Die Vokalisation ist umstritten und das heißt einfach auf Deutsch, ich bin da, ich bin immer und überall da. Der Daseiende, der Wirkliche, der real Existierende, Jehova Yahweh, er war immer. Und dann wurde irgendwann, was man nicht chronologisch beziffern kann, der Sohn aus dem Vater gezeugt. Es geht also in der Heilsgeschichte Gottes so, Zeugung, Planung, Schöpfung. Ich denke, das habe ich hier schon mal gesagt, in vergangenen Bibelstunden mal. Zeugung, Planung, Schöpfung. Zeugung des Sohnes aus dem Vater. Psalm 2, Vers 7. Beni Ata, Sohn meiner du, ich habe dich heute gezeugt. Und das steht auch in Hebräer 1, Vers 5, dass der Vater das zu seinem Sohn gesagt hat. Nun hat Gott ein Du, nun begann Gemeinschaft. Und dann haben sie sich nicht sofort an die Arbeit gemacht. Der Vater hat nicht zum Sohne gesagt, Entschuldigung, wenn ich das so in menschlichen Worten sage, anders kann ich es ja nicht sagen. Der Vater hat nicht zum Sohn gesagt, jetzt müssen wir uns aber schnell an die Arbeit machen, wir haben viel zu tun. Hektik gibt es bei Gott überhaupt nicht. Er ist doch der König der Zeiten. Die Zeitalter, die Zeiten wurden doch geschaffen im Sohne. Gott ist der Herr aller Zeiten. Er steht über der Zeit. Hektik gibt es bei ihm nie. Wir werden manchmal von der Zeit gedrängt und in die Zange genommen, aber niemals Gott. Zeugung, Planung, Schöpfung. Vater und Sohn haben miteinander sich unterhalten, haben den Plan der Äonen gemacht. Vorsatz der Zeitalter wurde gefasst in Jesus Christus. Das steht in Epheser 3, Vers 11. Die Gemeinde wurde erwählt vor Grundlegung der Welt. Jesus wurde als Lamm erkannt, als der Sündenträger am Kreuz vor Grundlegung der Welt. Vater und Sohn haben miteinander geredet und haben einen Plan gemacht. Das machen ja sogar wir sündigen Menschen, dass wir, wenn wir bauen, vorher planen. Das ist logisch, das ist normal. Zeugung, Planung, Schöpfung. Also vor 1. Mose 1, Vers 1, da fand auch schon einiges statt. Da blickt der Herr Jesus im hohen priesterlichen Gebet, Johannes 17, auf jene Zeit zurück. Vater, gib mir wieder die Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Du hast mich geliebt, ehe die Welt war. Vorsatz der Zeitalter, ehe die Welt war, Gemeinde erwählt, Christus als Gotteslamm ersehen, vor Grundlegung der Welt. Also 1. Mose 1 ist nicht der Anfang des göttlichen Seins, sondern der Anfang des göttlichen Handelns, Schöpfungshandels, im Anfang. Jetzt wollen wir diesen ersten Vers mal durchbuchstabieren. Im Anfang schuf, dieses Wort schuf heißt hebräisch bara und das ist ein besonderes Wort. Bara, es kommt dreimal vor im ersten Kapitel der Bibel, dieses Bara, Schaffen, göttliches Schaffen, wird nur von Gott gebraucht in der Bibel, nie von einem Menschen, das können wir nicht schaffen. Denn Bara bedeutet, das nennt man lateinisch auch Creatio ex nihilo, Schöpfung aus dem Nichts. Und da heißt es so schön einmal in Römer 4, Vers 17, der das Nichtseiende ruft, dass es da wäre. Ha, wenn wir das könnten, wir können nicht mal einen Toten aus dem Grabe herrufen, wie der Herr Jesus, Lazarus, komm heraus und er kommt. Aber Gott kann noch mehr. Er kann etwas rufen, das überhaupt nicht da ist und es tritt durch sein Wort in Erscheinung. Der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Römer 4, Vers 17. Bara, Schöpfung aus dem Nichts, Creatio ex nihilo. Das kommt also dreimal vor hier, jedes Mal, wenn es auf eine höhere Stufe hinaufgeht, Vers 1, Vers 21, Vers 27, Gott schuf. Und es ist besonders bemerkenswert, dass dieses Wort Bara auch der David einmal gebraucht in dem 51. Psalm. Ausgerechnet in seinem Bußpsalm, nach seiner schweren Sünde, Da gebraucht der David dieses Wort: Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Psalm 51, Vers 12. Nach seiner großen Sünde, Ehebruch und Mord. Mord fein, raffiniert, zugedeckt. Ich, der König, mache mir die Hände nicht schmutzig. Nein, nein, dafür hat man seine Leute. Außerdem ist ja Krieg. Also sage ich meinem Hauptmann im Felde: Stell doch den Uriah, den Mann dieser Frau, die ich gerne besitzen möchte, da ist mir der Mann im Wege. Stell den doch bitte ganz vorne hin, dass er fällt. Und so kam es ja auch. Der wurde im Krieg getötet. Bitte schön, das haben doch die Feinde gemacht, nicht der David, ja. Auch kein bezahlter Killer, das geschieht eben im Krieg. Und der König hat noch eine große Trauer vielleicht gehalten. Ach, mein lieber, teurer Uriah, jetzt bist du gestorben. Ach, es ist schrecklich, dieser Krieg. Dabei hatte er das so gewollt, genauso hat er es gewollt. Und nun hatte er Zugriff auf diese Bathseba. Ja, nach all diesen Dingen kommt natürlich eine ganz tiefe Buße über den David, denn er war eben doch ein Mann, der an seinem Gott gehangen hat, ein Mann des Glaubens, der nicht von Gott weichen wollte, auf gar keinen Fall. In die tiefe Buße schauen wir hinein im 51. Psalm, und da merkt der David: Jetzt hilft nicht ein bisschen Reparatur. Jetzt hilft nicht, dass ich sage, lieber Gott, ich will mich bessern. Jetzt muss was ganz Neues in mein Leben hinein, Reparatur, Flickwerk. Auch bei uns ist Heiligung kein Flickwerk und keine Reparatur. Jetzt muss etwas grundauf Neues, Herr, von dir herkommen. Schaffe, bara, wie du im Uranfang Himmel und Erde geschaffen hast, so schaff mal bei mir etwas grundlegend Neues, das ich in meinem Naturell auch nicht im Ansatz mehr habe als gefallener Mensch. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Bara. Ja. Und wenn Menschen nun nicht an diesen Schöpfergott glauben, das habe ich damals in diesem Buche Urknall und Schöpfergott ausgeführt, vielleicht haben Sie das Buch ja in Ihrem Bücherschrank stehen, schauen Sie vielleicht mal wieder rein. Da habe ich das ja ausgeführt: Wenn Menschen nicht an diesen Schöpfergott glauben, dann schaffen sie sich Ersatzgötter. Die Toren sprechen in ihrem Herzen, es ist kein Gott. Und was man da so in Büchern von Professoren zum Teil, was man da findet als Ersatzgott angepriesen, das ist also wirklich seltsam. Die einen sagen, der Zufall hat die Welt geschaffen. Ach ja, Monod, Zufall und Notwendigkeit wurde ein Bestseller in Frankreich und dann auch in Deutschland. Alles kommt aus dem Zufall, aus einem unwahrscheinlichen Zufall ist das All entstanden. Aber dieser Zufall, der gibt sich im Laufe der Zeit von selber Regeln und Ordnungen, und so sind dann unsere Naturgesetze entstanden. So, so, der Mensch ein sinnloses Zufallsprodukt oder ist da ein denkender Schöpfer am Werk? Jemand hat sich etwa so ausgedrückt, ich kann es nur sinngemäß zitieren: Also, da ist etwas Wohldurchdachtes in unserer Schöpfung. Wir reden von ökologischen Systemen und wie alles fein in der Schöpfung aufeinander bezogen ist. Wunderbare Zusammenhänge, etwas Wohldurchdachtes, aber es ist niemand da, der gedacht hat, angeblich, nach Meinung der Gottlosen, ist niemand da, der gedacht hat und denken konnte, und doch so von selber ist etwas Wohldurchdachtes, Wunderbares geworden. So, so. Also die einen sagen, der Zufall, die anderen sagen mit weiser Miene, das Nichts hat die Erde hervorgebracht, die Schöpfung hervorgebracht, das Nichts. Und dann wird einem erklärt, Nichts und Null, das sei ja nicht einfach Nichts, sondern das sei so ein Zwischenzustand zwischen minus 3 und plus 3. Und da können sich kleinste dichte Schwankungen aus dem Nichts herausgebildet haben. So, 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 so. Also aus dem Nichts macht man dann mit einem Trick doch ein Etwas. Oder bei einem anderen, ja, ein englischer Professor, die Toren sprechen in ihrem Herzen. Auch wenn sie Professor sind, kann man sehr töricht sein. Es gibt auch schlaue Professoren. Also, dieser englische Professor und Bestsellerautor in England, der hat jedenfalls geschrieben, unser Geist, mein Geist, dein Geist, unser Geist könne ja die Welt erschaffen haben, durch rückwärts wirkende Verursachung. Also der Torheiten sind keine Grenzen gesetzt. Ich bringe das nicht fertig, rückwärts wirkende Verursachung. Ich kann nicht heute sagen, mein Auto soll gestern losfahren. Können Sie das? Rückwärts wirkende Verursachung, welche Torheiten? Die Toren sprechen in ihrem Herzen. Da findet man aber wirklich Seite für Seite Psalm 14, Vers 1 bestätigt. Ich kannte Bruder Paul Müller in Stuttgart. Er war Studienrat, Naturwissenschaftler. Im Paulus Verlag gibt es ja heute noch Bücher von ihm für Kranke. Er saß Jahrzehnte im Rollstuhl mit multipler Sklerose, mehrere Jahrzehnte. Im Rollstuhl hat er auf der Langensteinbacher Höhe biblische Vorträge gehalten und er war ein leuchtendes Gotteskind. Ich habe selten einen schwerkranken, Langzeitkranken gefunden, der so viel Freude ausstrahlen konnte und Liebe. Ja, in einem seiner Bücher, die leider vergriffen sind, über naturwissenschaftliche Dinge, das sagt Paul Müller, stand in meinem Buch auf Seite 60, und das ist mir ein wichtiger Hinweis. Gott arbeitet in 1. Mose 1 in verschiedenen Graden der Unmittelbarkeit. In drei Zusammenhängen ist vom Erschaffen die Rede, bara. Andere Stellen bezeugen lediglich, dass Gott etwas machte, rasa. Verschiedentlich knüpft Gott an das Vorhandene an. Hier ist sein Schaffen also mittelbar. So ruft Gott die Erde ausdrücklich dazu auf, Gras und Kraut und Bäume hervor, sprossen zu lassen, die Erde bringe hervor. Also Gott lässt auch wachsen, Gott lässt auch entwickeln. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die das Wort Evolution in jedem Fall für teuflisch halten und total daneben. Auch Dr. Paul Müller hat gesagt, ist doch alles Evolution. Aber bitte, keine Zufallsevolution. Nichts, was von selber wird, sondern von Gott gesteuert. Von einer theistischen Evolution kann man gelegentlich schon reden. Also Gott schafft und arbeitet in 1. Mose 1 in verschiedenen Graden von Unmittelbarkeit. Mal schafft er selber ganz neu etwas, mal lässt er werden, lässt er aus dem einen das andere hervorkommen und sich über Zeiträume hin etwas entwickeln. Verschiedene Grade von Unmittelbarkeit. Es gibt also Unterschiede im Schaffen Gottes. In Jesaja 43, Vers 7, da werden einmal drei Verben, drei Zeitwörter gebraucht für das Handeln Gottes. Bara, das kennen wir jetzt schon, Bara, Yatzar und Gassa. Gott hat Israel geschaffen, gebildet, gemacht. Jesaja 43, 7, Gott ist ja auch der Schöpfer Israels. Der Ausleger Franz Delitzsch hat im vergangenen Jahrhundert dazu geschrieben, diese drei Worte heben hervor Macht, Freiheit und Reichtum der Gnade, mit der Jahwe Israel ins Dasein gerufen, um sich an ihm zu verherrlichen und durch dasselbe verherrlicht zu werden. Sie bilden eine Steigerung, denn Bara bedeutet neu hervorbringen, Yatzar das hervorgebrachte Formen, Gassa es vollends ausbilden. Also, lateinisch verstehen wir es vielleicht am besten, creavi, formavi, perfeci. Creavi, der Kreator, die Kreatur, der Schöpfer. Schöpfung aus dem Nichts. Und dann hat Gott das, was er schuf, geformt, gebildet. Wir denken, wie der Töpfer den Ton formt und bildet. Jeder Mensch wird gebildet, geschaffen, gebildet, geformt im Mutterleib. Und dann perfeci, zu einer gewissen Vollendung geführt. Creavi, formavi, perfeci. Ich habe hervorgebracht, aus dem Nichts ganz neu, bara, ich habe geformt und gebildet und ich habe zu einer gewissen Vollendung geführt. So ist jedes neugeborene Menschenkind ein Wunderwerk Gottes und auf seine Weise auch etwas Perfektes. Da stimmt normalerweise alles und ist wunderbar aufeinander abgestimmt. Im Anfang schuf Gott. Also im Anfang schuf, ich habe gesagt, da steht bara, schuf Gott, Elohim. Das ist eine Mehrzahlform. Und wir dürfen aufgrund von neutestamentlichen Aussagen hier nicht nur an den Vater denken, sondern auch an den Sohn. Jesus Christus, Vater und Sohn haben dieses gewaltige Schöpfungswerk miteinander geschaffen. Vater und Sohn, der Vater durch den Sohn, im Sohn. Das steht in Kolosser 1, Vers 16. Kolosser 1, Vers 16. So sind Altes und Neues Testament immer wieder aufeinander bezogen und vom Neuen her verstehen wir das Alte umso besser. Von Jesus Christus heißt es, in ihm ist alles, das All in den Himmel und auf der Erde geschaffen worden, das Sichtbare und das Unsichtbare, es seien Throne, Herrschaften, Gewalten, Mächte, also auch die gesamte Engelwelt, das Heer des Himmels. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, da ist auch die Engelwelt mit eingeschlossen, das Heer des Himmels. Dieser Ausdruck begegnet uns verschiedentlich im Alten Testament und der Ausdruck Heer des Himmels ist doppeldeutig. Heer des Himmels kann bedeuten die Sterne und Heer des Himmels kann aber auch bedeuten die Engelwelt. Da muss man forschen im Zusammenhang, was jeweils gemeint ist. Der Vater und der Sohn, das lernen wir aus Kolosser 1, Vers 16. Der Herr Jesus ist im ersten Kapitel der Bibel voll im Einsatz. Und der Heilige Geist ist auch schon da, im zweiten Vers der Bibel. Der Geist Gottes schwebte brütend über den Wassern. Ich will gleich noch dann einiges sagen über diesen zweiten Vers. Da gibt es auch viele Fragen. Im Anfang schuf, und zwar Gott, Vater und Sohn. Erstmal der Himmel und dann die Erde. Und ich bin froh, dass das die Reihenfolge ist. Ich käme doch ziemlich in Nöte, für all die Fragen, die es zwischen Bibel und Naturwissenschaft gibt. Es gibt Schüler, es gibt Studenten, die haben so ihre Fragen oder überhaupt Menschen, die nachdenken, haben ihre Fragen. Uns wird das und das und das gesagt von der Wissenschaft und was ist nun mit der Bibel? Ihr Lieben, ich bin weder blind wissenschaftsgläubig, nur ja nicht, aber ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Wissenschaft ist doch sowieso immer Unsinn. Ach, diese Wissenschaftler. Es gibt eine Wissenschaft, der ich noch am ehesten misstraue. Was meinen Sie, was das ist? Ist das die medizinische oder biologische oder astronomische? Einer Wissenschaft misstraue ich am meisten. Das ist die theologische, denn da macht man Aussagen über Gott. Und wenn man da sich nicht streng ans Wort hält und unter das Wort stellt in Demut, dann ist man schon daneben. Und dann gibt es natürlich, wie wir wissen, schlimme Aussagen mancher Theologen. Es gibt aber auch gute Theologen. Nein, wir wollen nicht die Wissenschaft an und für sich für dumm und verachtenswürdig halten und wenn wir dann krank werden, dann schreien wir schnell zum Arzt. Ach so, das ist doch wohl auch Wissenschaft, oder? Also wir können nicht die Wissenschaft in Bausch und Bogen verteufeln, wir wollen aber auch nicht blind wissenschaftsgläubig sein. Oh nein, auf keinen Fall. Und ich habe gemerkt, bei den Büchern, die ich zu diesen Themen gelesen habe, dass seriöse Wissenschaftler oftmals daran zu erkennen sind, dass sie sich doch sehr vorsichtig ausdrücken. Der Astronom Kippenhahn, der schreibt über den Urknall von jener sagenhaften Urexplosion. Also er drückt sich sehr vorsichtig aus. Andere, die sagen, ich weiß es genau, das gab es. Nein, steht dann wieder in einem Sensationsblatt oder Buch. Nein, das gab es nicht, doch es gibt es doch. Wirklich seriöse Wissenschaftler sind vorsichtig und besonnen und legen sich nicht in jeder Hinsicht fest. Im Anfang schuf Gott erstmal die Himmel und dann die Erde. Ich bin doch froh, dass es nicht andersrum heißt, denn ich käme so in Schwierigkeiten, wenn da stände, Gott hat erst die Erde geschaffen und später die Himmel. Eine Erde ohne Sonne gibt es nicht. Und im ersten Vers der Bibel, da ist die Sonne auch schon dabei. Nur nicht in der Weise, wie sie heute am Himmel zu ersehen ist, sodass sie die Zeiten in der heutigen Weise bestimmt. Das geschah dann ja erst am vierten Tag. Und da will ich noch mal etwas vorlesen. Karel Kleiss schrieb in einem Buch, er wies darauf hin, dass bei der Zubereitung der Gestirne am vierten Schöpfungstag nicht gesagt wird, dass Gott Sonne, Mond und Sterne geschaffen hat. Er hat sie lediglich gemacht. Das kann man auch verstehen als ein Bereiten. Gott machte die zwei großen Lichter und die Sterne. Man kann daraus mit Karel Kleiss folgern, die Gestirne, die erst vom vierten Tage an als Lichter wahrgenommen wurden, waren bereits in einer bedeutend früheren Entwicklungsstufe des Weltalls entstanden. Doch erst am vierten Tage wurden sie an der Atmosphäre zu Lichtern zubereitet, sodass sie wahrnehmbare Zeichen zur Bestimmung von Zeiten, Tagen und Jahren wurden. Und noch ein Wort zur Sonne, zu unserer Sonne. Die war ja nicht immer so, wie wir sie heute erblicken. Der dritte Vers der Bibel beschreibt, es werde Licht, wie das Licht der Sonne beginnt, durch die langsam zurückweichende Finsternis hindurchzudringen. Finsternis, wovon der zweite Vers schreibt. Dabei war die Sonne keineswegs schon als Sonne erkennbar. Dies war erst Gottes Werk am vierten Schöpfungstag. Denn erstens war die Sonne noch immer durch eine mächtige Wolkendecke vor der Erde verhüllt. Und zweitens ist zu bedenken, was Friedrich Bettex mit Bezug auf einen Autor namens Moldenhauer schrieb. Die Erde musste mit ihrem Ballungsakte früher zur Erde kommen, zu Ende kommen als die Sonne. Und erst lange nach ihrer Entstehung wurde aus dem Nebelgefilde am Himmel eine Sonne. Lange nach der Ballung der Erde habe die Sonne sich noch nicht zusammengezogen gehabt, also als solche kaum existiert. Ein auf- und untergehendes, mattes Licht existierte am Himmel, ein elliptisch geformter Nebel, an den Rändern verwaschen, in der Mitte ein wenig heller, den halben Himmel einnehmend. Wer eine gute Fantasie hat, kann versuchen, sich so etwas vorzustellen. Bara, im Anfang schuf Gott die Himmel, und es gibt verschiedene Himmel, Lufthimmel, Sternenhimmel, es gibt geschaffene und unerschaffene Himmel, dann gibt es den Thronhimmel Gottes, Offenbarung 4, und dann gibt es das unzugängliche Licht, 1. Timotheus 6, Vers 16. Seinerzeit hatte ich darüber eine Skizze in meinem Buch auf Seite 166, 167. Erschaffene und unerschaffene Himmel. Das mit den Himmeln, das beginnt ja schon, wenn wir draußen auf der Straße sind, über unseren Köpfen, der Lufthimmel, wo die Vögel des Himmels fliegen, wie sie genannt werden. Zunächst mal ist an die natürlichen Vögel da zu denken, da beginnt es schon mit den Himmeln und den Wolken des Himmels, die Regen spenden. Dann der Gewölbehimmel von der Erde aus gesehen, wie ein blaues Gewölbe zu erkennen, Himmel der Sterne, unsere Milchstraße, Himmel der Himmel, Himmel der Galaxien. Und dann, nicht mehr messbar und erforschbar von der Naturwissenschaft, der Thronhimmel Gottes und der Lichthimmel Gottes. Die waren schon da, die musste er nicht erst erschaffen. Thronhimmel Gottes, Offenbarung 4, Lichthimmel Gottes, 1. Timotheus 6, Vers 16. Von Bruder Arthur Muhl, der ja hier auch nicht unbekannt ist, der früher hier ja auch gedient hat, habe ich in der Rosa einmal die lapidare Wahrheit gelernt, ein König wohnt nicht auf seinem Thron. Nein, Offenbarung 4, der thronende Vatergott, aber ein König, ich rede menschlich, der zieht sich ja doch gern auch mal privat zurück, nicht immer nur umgeben von 24 Leuten, 24 Ältesten und Engelchören und all das drumherum. Er möchte doch auch mal in die Stille gehen. Ich rede menschlich. Gott hat auch eine Privatwohnung. Da hat wohl nur der geliebte Sohn Zutritt. 1. Timotheus 6, Vers 16. Die Himmel waren immer da. Die sind unerschaffen. Aber die geschaffenen Himmel, die schuf Gott und dann auch die Erde. Wichtig ist auch noch die Frage, wie sollen wir denn den ersten Vers der Bibel auffassen? Ist das nur die Überschrift oder ist das bereits ein Geschehen, ein Bericht? Es ist ein Bericht, es ist ein Geschehen. Der Professor Friedrich Bettex, Professor, Lehrer in Schottland und auch in Deutschland, er war in der Schweiz geboren und ist in Deutschland gestorben, im Unterschied zu Ströter, der in Deutschland geboren und in der Schweiz gestorben ist. Friedrich Bettex hat gesagt, dieser erste Vers, das ist natürlich ein Bericht, ein Geschehen, nicht nur eine Überschrift. Denn wenn das kein Bericht wäre, dann hätten wir ja überhaupt keinen Bericht über die Erschaffung der Himmel, denn es wird später nicht mehr berichtet. Da will ich gerade wieder ein Zitat dazu vorlesen. 1. Mose 1, Vers 1 muss eine selbstständige Aussage sein, da sonst die Erschaffung der Erde überhaupt nicht bezeugt wäre, denn im Sechstagewerk wird eine Erdschöpfung weder erwähnt noch beschrieben. Die Erde ist einfach da, schon im zweiten Vers der Bibel, ein Beweis, dass sie vorher geschaffen wurde. Das war die Urschöpfung, noch nicht gefallen, strahlend hell. Hiob sagt dazu, wo warst du, Hiob 38? Da fragt Gott, wo warst du, Hiob, als ich die Erde gründete, als die Morgensterne miteinander jubelten und alle Söhne Gottes jauchzten? Die Urschöpfung, licht und klar, noch nicht gefallen, noch war der Feind nicht eingedrungen. Noch jubelten alle und alle Söhne Gottes jauchzten. Nun kommen wir an Vers 2. Vers 1, die Erschaffung der Urschöpfung aller erschaffenen Himmel und der Erde, was sich über lange Zeiten hingezogen haben mag, nicht mit einem Zauberschlag. Vers 2, man kann das durchaus übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer. Das hebräische Wort kennen Sie sicher alle, Tohu wa Bohu. Die Erde wurde wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Die Szenerie hat sich völlig geändert. Auf einmal ist die Rede von Finsternis. Auf einmal ist die Rede von wüst und leer. Ist das die Arbeitsweise Gottes? Na ja, kann man sagen, wenn wir bauen, da fliegt auch mal was umher, Schutt oder Geröll oder Steine fliegt da umher, da muss natürlich nachher mal aufgeräumt werden. Aber nein, Tohu wa Bohu bezeichnet doch wohl ein Gericht. Und dann ist natürlich, die Frage steht im Raum, diese Schöpfung ab Vers 3, waren das 6 mal 24 Stunden, also bitte, wenn Sie anders denken, ich will hier niemand meine Meinung aufzwingen, aber kann ich ja auch gar nicht, will ich ja auch gar nicht, wir haben ja keinen Meinungsterror, sowas überlassen wir Milosevic und solchen Leuten, wir können hier frei, wenn es uns Gott erschließt, etwas bejahen oder verneinen, wir haben überhaupt keinen Meinungszwang. Was uns Gott erschließt, das nehmen wir mit Dank, anderes lassen wir auch mal liegen. Wir können noch sagen, lieber Bruder, ich denke da anders als du, macht man nichts aus, natürlich. Also, Seite 145, 46, so viel dürfte ja allgemein klar sein, das Wort Tag kann in der Bibel auch lange Zeiträume bedeuten. Philipper 1, Vers 10, der Tag Jesu Christi hat mit 24 Stunden natürlich nichts zu tun. Tag Gottes, Tag des Herrn. 2. Petrus 3, Vers 8, Vers 10, Vers 12. Dr. Paul Müller schrieb seinerzeit im Psalm 90, Vers 4, steht im Zusammenhang mit der Schöpfung, dass vor Gott 1000 Jahre wie ein Tag seien oder wie eine Nachtwache. Wenn dort ein Tag gleich 1000 Jahre gesetzt wird, entspricht das einem Maßstab von 1 zu 365.000. Also Tage können auch lange Perioden bedeuten. So sehe ich es, wie seinerzeit schon Pfarrer Böhmerle Anfang des Jahrhunderts, Erich Sauer, der Wiedenester Bibelschullehrer und Leiter Jakob Kröger, Licht im Osten, der Missionsdirektor Jakob Kröger, von dem es auch eine Auslegung gibt, in der Reihe Das lebendige Wort, Brunnenverlag, über das erste Buch Mose oder gab oder noch gibt, weiß ich nicht. Bettex hat darüber geschrieben, lange Perioden. Ich habe seinerzeit das Buch in 4-jähriger Arbeit, aber da war ich noch berufstätig, so nebenher, jeden freien Samstag, jede freie Minute fast, auch deswegen geschrieben, weil ich gerne wollte, Menschen, denkenden Menschen, unnötige Stolpersteine aus dem Wege räumen. Wir müssen den Menschen nicht noch unnötige Stolpersteine in den Weg legen. Ja, Gott hat, ein Tag ist immer 24 Stunden, so, und dabei wird doch die Sonne erst am 4. Tag in der heutigen Weise eingesetzt. Ein Tag, es muss nicht immer 24 Stunden sein. Ich kann das beim besten Willen so nicht sehen, dass Gott in eine Hektik reinkommt und Samstagnachmittag um 4 Uhr zu seinem Sohne sagt, jetzt müssen wir aber schnell weitermachen, denn das Wichtigste wählt ja noch der Mensch, den dürfen wir ja nicht vergessen. Nein, also da werde ich langsam fast ironisch. Ich will aber niemanden verletzen, der das unbedingt anders sehen wird. Ich weiß, es gibt in Deutschland einen Professor, der hat in einem Buch im Hensler Verlag viele Seiten, 20 Seiten lang drauf verwendet. Es muss sich um 24-Stunden-Tage. Kreationisten sind ja liebe, gläubige Leute, aber sie können manchmal auch in einen Übereifer hineinkommen und dann Dinge in die Welt setzen, die einer Überprüfung nicht standhalten. Also bilden Sie sich die eigene Meinung. Ich kann hier nur sagen, wie ich sehe. lange Perioden, Zeitalter, und dann ist es auch kein Widerspruch mehr zu den Funden, die man macht in der Erde und zu den Gesteinsschichten, Geologie und was die Kosmologen alles sagen. Wir wollen nicht unnötigerweise dem Menschen, der von außen an die Bibel herankommt, auch noch unnötige Hindernisse machen. Das musst du aber so verstehen, anders darfst du es nicht verstehen. Nein, das wollen wir nicht tun. Vers 2 ist Gericht. Vers 2 ist Gericht. Und diese Worte Bohu und Tohu, die kommen auch nochmal bei Jesaja und Jeremia vor. Tohu und Bohu. Der zweite Vers der Bibel bezeichnet nicht nur etwas Ungeformtes, Ungeordnetes, Leeres. Man sagt ja manchmal zu Menschen, in deiner Küche sieht's aus, das ist aber ein Tohu wa Bohu. Und auf deinem Schreibtisch sieht's aus, ein Tohu wa Bohu. Damit bezeichnen wir etwas Ungeordnetes. Also ich habe es gern, wenn es auf dem Schreibtisch durcheinander liegt, dass man es wenigstens in eine Art Symmetrie ein bisschen bringt. Das sieht dann schon schöner aus, nicht? Oder in der Küche ein bisschen symmetrisch, wenn es auch mal durcheinander ist. Nein, es weist auf eine Katastrophe hin und man kann hier durchaus übersetzen, die Erde wurde wüst und leer. Die Ausdrücke Tohu, Bohu, Finsternis, Urflut, beschreiben eine grauenvolle und chaotische Szenerie. Hat Gott wirklich, wenn auch nur im Anfangsstadium, eine solche Erde geschaffen? Die gleichen Worte Bohu und Tohu, die kommen auch nur noch vor in Jesaja 34,11 und Jeremia 4,23. Nur hier kommt die Wortverbindung Tohu wa Bohu, außer im zweiten Vers der Bibel, noch vor. Beide Stellen sprechen nicht von etwas noch Ungeordnetem, sondern von Katastrophen und göttlichem Gericht. Friedrich Bettex gab seinerzeit zu bedenken, dass das Tohu wa Bohu das einzige im Schöpfungsbericht ist, das nicht auf ein Schaffen oder ein Wort Gottes zurückgeführt wird. Und er meinte ferner, wäre der chaotische und finstere Zustand der damaligen Erde der normale und uranfängliche Zustand, so fragt es sich, warum nur die Erde und nicht auch die Himmel aus einem solchen Chaos hervorgingen. Wurde die Urschöpfung infolge eines Sündenfalls in der Geisterwelt, wobei Luzifer zum Satan wurde, von göttlichem Gericht getroffen? Die genannten Ausdrücke, die auf eine Katastrophe hindeuten, legen das nahe, wie auch die mögliche Übersetzung, die Erde wurde wüst und leer. Ich sagte, wir müssen perspektivisch die Bibel lesen, am Anfang und am Ende. Da ist in wenig Versen Gewaltiges, auch chronologisch, über gewaltige Zeiträume sich entstreckendes, je weiter wir nach vorne in der Bibel gehen. Zwischen Vers 1 und Vers 2 sehe ich den Fall Satans. Hier dürfen wir mal zwischen den Zeilen lesen. Wir sehen ja das Ergebnis im zweiten Vers. Erich Sauer versucht es irgendwo anders einzuordnen, vor oder nach dem 9. Vers oder wo auch immer. Also ich meine, den Fall Satans können wir eigentlich nur zwischen Vers 1 und 2 sinnvoll einordnen. Der Fall Satans ist in der Bibel im Alten Testament typologisch dargestellt in Jesaja 14, 12 bis 14 und in Hesekiel 28, 11 bis 17. Und unser Bruder Heller hat schon immer gesagt, wenn die Bibel für uns kein orientalisches Märchenbuch ist, wenn wir das wörtlich nehmen, dann geht das in diesen Stellen Gesagte über das hinaus, was wir normalerweise von einem Menschen sagen können. Im Vordergrund ein Mensch, ein irdischer Fürst oder König, König von Babel. Aber das wird transparent und dahinter sehen wir einen anderen. Das nennt man Typologie oder Abschattung. Und so haben wir ja auch positive Schattenbilder. Wer ist ein Schattenbild für Jesus? Da haben wir mehrere Figuren, zum Beispiel der Josef, der hat geschichtlich existiert, aber er weist auf Jesus hin, Jona weist auf Jesus hin, David, Salomo, manche weisen auf den Herrn hin. Und so gibt es das Negativ, Abschattung, Typologie bei dem König von Babel und Satan. Also die Hesekiel-Stelle können Sie mal selber, wenn Sie möchten, nachlesen zu Hause, Hesekiel 28, Vers 11 bis 17. Das würde zu weit führen, aber Jesaja 14, 12 bis 14 möchte ich lesen Und da sehen wir die typische Gesinnung des Satans, der sich erhoben hat. Das All ist aus Gott. In Gott ist wie viel Finsternis? Weiß das jemand zufällig? Wie viel Prozent? Wie viel Finsternis ist in Gott? 3%, 1,5 oder mehr? 10%? Ja, denken Sie an Kosovo, also ist doch wohl Finsternis in Gott, wenn er sowas zulässt. Wie viel Finsternis ist in Gott? Hat da jemand vielleicht eine klare Antwort?
Keine.
Keine, Dankeschön. Keine. Und da steht in 1. Johannesbrief 1, Vers 5, in ihm ist keine Finsternis. Überhaupt nicht. 0,00. Gar nichts, keine Spur. Und das All ist aus Gott. Also ist das All nicht im Zustand der Finsternis aus Gott gekommen. Das ist ganz klar, es ist so geworden. Und die Frage ist natürlich nicht ganz einfach, wie konnte es dazu kommen? Da hat auch Bettex sehr ernste Worte gefunden, Bettex im Lied der Schöpfung. Wie konnte das im Herzen eines Geschöpfes, dieser schwarze Punkt, plötzlich entstehen? Solange das All in Gott war, konnte nichts passieren. Und wenn wir in Gott sind, unser neuer Mensch ist verborgen mit Christo in Gott, da kann auch nichts passieren. Aber alles, was außerhalb von Gott ist, kann schon durch diese Tatsache allein finster werden. Diese Freiheit hat Gott dem Geschöpf gegeben. Er hat nicht Finsternis gemacht. Diese Stelle da in Jesaja 45 darf man dafür nicht anführen. Die hat nichts mit Erschaffung des Satans zu tun. Diese Stelle in Jesaja, der ich die Finsternis schaffe und das Unheil bilde, das hat es mit völkischem Heil und Unheil zu tun, wie der Ausleger Elliger mit Recht geschrieben hat. Überhaupt nicht, geht es um Erschaffung Satans in Jesaja 45. Gott macht nicht Finsternis, er lässt es finster werden, ja, indem er sein Licht zurückzieht. Aber aus ihm kommt nichts Finsteres. Ich weiß, dass das etwas schwierige Gedanken sind. Er hat aber die Finsternis als Möglichkeit genehmigt, die später einmal wieder voll und ganz verschwinden soll, so wie er die Sünde für eine Zeit lang genehmigt hat. Ich saß als junger Mann, so kurz nach der Entlassung aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft, so 19 Jahre alt, da saß ich in Karlsruhe Samstagabend in einer Stadtmissionsbrüderstunde, Bruder Geier da, Bruder Heller da, da war noch so ein anderer junger Mann, dessen Namen Sie vielleicht schon mal gehört haben, Hartmut Meyer-Gerber, ja. Wer die Langensteinbacher Höhe besucht hat, kennt Dr. Meyer-Gerber, auch so ein junger Mann damals, und ich. Und da hatten wir manche gesegnete Abendstunde. Ich wohnte 3 Jahre in Karlsruhe von 47 bis 50. Und ein Bruder fragte am Schluss den Karl Geier: Bruder Geier, jetzt habe ich noch eine Frage. Hat Gott die Sünde gewollt? Oh, das ist aber eine kitzlige Frage, was? Und da sagte Bruder Geier, nein und ja. Bruder Geier war sonst nicht derjenige, wer ihn kannte. Der weiß, dass der dauernd Jein sagte oder vielleicht halb so, dazu neigte er gar nicht. Er war für klare Auskünfte. Aber bei dieser Frage, es gibt Fragen, da kann man nicht einfach sagen ja und nein. Das wissen alle Politiker. Wenn so die Fernsehfritzen mit ihren raffinierten Fragen kommen, da darf man nur ja nicht reinfallen. Ja, ja, nein, 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 doch nicht. Also, auch in der Theologie und auch bei biblischen Dingen gibt es Fragen, wo wir nicht einfach sagen können, ja, das ist so, Gott hat die Sünde gewollt. Schrecklich! Nein, er hat sie nicht gewollt. Ja, und dass die Welt voller Sünde ist, entzieht sich das seinem Willen und ist es ohne Gott so geworden? Nein und ja, ich erinnere mich deutlich an dieses Gespräch. Buddha Gaya sagte, wenn Sie die Frage wesensmäßig stellen, will Gott das Wesen der Sünde, da kann man ja nur sagen, totales Nein, Gott ist doch der ärgste Feind der Sünde, er will doch nicht Sünde, bei dir nicht, bei mir nicht. Nein, sagt er zur Sünde, total, und die wird einmal abgeschafft und hinweggetan im ganzen Kosmos. Aber wenn man die Frage so versteht, war es innerhalb des göttlichen Willens, dass für diesen bösen Äon die Sünde sich austoben darf? Ist Kosovo auch mit drin im Willen Gottes? Fluchtzeugentführung, Geiselnahme, Mord, Vergewaltigung, alles Böse dieser Erde, ist das auch mit drin? Hat er das, wie Arthur Muhl sagte, genehmigt? Ja. Zulassen war Arthur Muhl noch fast zu schwach. Das Wort zulassen kommt zwar gelegentlich auch in der Bibel vor, oder nicht zulassen. Er wird nicht zulassen, dass ihr über Vermögen versucht werdet. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. aber dass Gott nur zulässt, das ist mir auch zu schwach. Das erweckt ein falsches Bild von Gott wie von einem weichen Opachen, das die Enkelkinder hüten soll und die springen über Tisch und Bänke und das Opachen muss es halt zulassen. Er kann ja nichts machen gegen die wilde Rasselbande. So nicht. Deshalb sagt der Atomo lieber genehmigt als zugelassen. Gott hat es für eine Zeit als etwas, das später wieder hinweggetan werden soll und wird und muss genehmigt, vorübergehend genehmigt. Nein und ja, sonst müssten wir nämlich sagen, alles Böse in der Welt, ja, da kann Gott auch nichts dazu. Ich habe in meinen Büchern immer scharf darauf geachtet, den Unterschied hervorzuheben, Wille des Wohlgefallens, Wille des Ratschlusses. Beides steht in Epheser 1. Ratschluss seines Willens. Er wirkt alles nach dem Rat seines Willens, Epheser 1,11. Aber es gibt auch ein Wohlgefallen seines Willens, dass wir heute hier sitzen, dass das Wort betrachtet wird, dass sein Geist an uns wirkt, Wohlgefallen. Aber all die Gräueltaten dieser Erde sind mit drin im Ratschluss, wo auch Geschöpfe mitwirken dürfen. Deshalb habe ich dieses Buch geschrieben und führet alles wohl, alle die Fragen kommen da ja auch drin vor. Wie kann Gott das zulassen, genehmigen? Damit kein Geschöpf am Ende sagen kann, hättest du mich mal machen lassen, ich hätte die Erde besser und schneller beglückt als du. Er lässt Geschöpfe mitwirken, letztlich aus dem Grunde, weil er geliebt werden will und weil Liebe nur auf dem Boden der Freiwilligkeit möglich ist. Sonst hätte Gott Automaten und Roboter geschafft. Er will geliebt werden, deshalb muss er diese Freiheit den Menschen geben, die sie fortwährend zum Bösen missbrauchen. Ja, ich wollte noch aus Jesaja 14, die Verse 12 bis 14 lesen. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, lateinisch Luzifer, Sohn der Morgenröte? Wie bist du zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nationen? Und du sagtest in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über den Sternen Gottes meinen Thron aufrichten und mich niedersetzen auf den Versammlungsberg im äußersten Norden. Und dann kommt Jesaja 14, Vers 14. Ich will hinaufsteigen auf Wolkenhöhen, dem Höchsten mich gleich machen. Und dann wird es aber gesagt in den nächsten Versen, stattdessen wird er gestürzt. Er wollte hinauf und er sinkt hinab. Es gibt einen urzeitlichen Sturz des Satans und einen endzeitlichen Sturz. Der endzeitliche steht in Offenbarung 12. Ich will hinaufsteigen. Das ist die typische Gesinnung des Satans, das genaue Gegenteil von Philipper 2, 5 bis 11. Der Sohn Gottes entäußert sich hinab, 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 hinab. Darum hat Gott ihn auch erhöht. Der Teufel wollte hinauf, hinauf. Also Jesaja 14 ist typisch für die Gesinnung eines Milosevic, Hitler, Stalin, Mao, Saddam Hussein, Antichristen und sämtliche Antichristen-Vorläufer. Da kommt nämlich erstmal das Ich. Aber bitte, wir wollen uns auch prüfen, ist unser natürlicher Mensch anders von Haus aus? Ist jeder sündige Mensch so? Da kommt erstmal das Ich und dann eine Weile nichts. Ich, damit beginnt Jesaja 14, Vers 14. Und was ist das zweite Wort? Will, mein eigen Wille. Was ist das für viele Menschen? Ein Götze, der Götze des Eigenwillens. Und es gibt auch einen frommen Eigenwillen. Wie viel schreckliche religiöse Verirrungen sind schon durch religiösen Eigenwillen entstanden, bis hin zu Selbstverbrennungen und allen möglichen schrecklichen Dingen. Ich will. Und das dritte Wort heißt hinauf. Ja. Fall Satans zwischen dem ersten und zweiten Vers der Bibel und dann ist plötzlich ein Tohu Wabohu da und dann ist eine Finsternis da. Und dann dürfen wir alles Folgende ab Vers 3, über das ich jetzt weiter nichts mehr sagen will, viel, nur noch wenige Schlussbemerkungen, denn wir sind ja noch in dieser Raumzeitwelt hier, daran will ich mich halten. Dann ist alles Weitere ab Vers 3 ein Werk der Wiederherstellung. Der Vater, der Sohn in Verbindung mit dem Heiligen Geist, der über dem Chaos brütet und schwebt, da kommt nun ein Werk der Wiederherstellung. Es beginnt mit Erleuchtung, mit Ordnung, Scheidungsprozesse, die eine gewisse Ordnung schaffen. Und dann kommt erste Frucht und dann wird die Schöpfung leuchtend gemacht. Und als letztes, dann kommt das wunderbare Geschöpf, zu dem auch wir gehören und das ist das Allergrößte, Größeres gibt es nicht mehr für Gott. Was? Größeres gibt es nicht mehr? Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Der Mensch, die Krone der Schöpfung. Nach 1. Mose 1 ist die Erde etwas Besonderes, auch wenn sie geologisch, astronomisch nichts Besonderes zu sein scheint. Die Erde etwas Besonderes, ein Land der Erde etwas Besonderes, nämlich Israel, eine Stadt der Erde etwas Besonderes, nämlich Jerusalem, nach biblisch-heilsgeschichtlicher Schau. Erde, Israel, Jerusalem, Gemeinde und überhaupt der Mensch. So dass ich in meinem Buch geschrieben habe, ich komme zum Schluss und habe nachgedacht natürlich, ob ich den Satz so hinschreiben darf. Ich meine aber, ja, man darf das. Ist der Mensch das Ziel des Kosmos von der göttlichen Zielsetzung her gesehen? Ja. Es gibt auch in der Physik eine Richtung, die befürwortet das sogenannte anthropische Prinzip, anthropisches Prinzip. Das sind Physiker, die sagen, die Zahl der Galaxien, diese riesigen Galaxien, die Zahl muss genau so sein, wie sie ist, damit unsere Erde werden konnte, damit unsere Sonne und unsere Erde, unsere Galaxie sich das alles bilden konnte. Es konnte und durfte nicht schneller gehen und durfte nicht langsamer gehen, genau so, wie es ging, zum Zweck des Menschen. Von der göttlichen Zielsetzung her, ja, Höheres als den Menschen, wie Gott ihn gemeint hat, gibt es für Gott nicht. Genauer gesagt, Höheres als den liebenden Menschen gibt es für Gott und Christus nicht. Ihn hat Gott zum Sohnesstand berufen, wie Jesus Christus. Sicher sind Engel viel mächtiger als Menschen, Sonnen viel strahlender, an äußerer Leuchtkraft Galaxien milliardenfach größer und energiereicher. Doch wer Gott liebt und diese Liebe in Gehorsam und Hingabe, Gebet und Lobpreis praktiziert, steht ihm am nächsten. Kann ein Tier, so wie wir, Gott lieben, Gott loben, in lebendiger Hingabe und Gebet stehen? Sicher schreien können die jungen Raben auch, aber beten, lieben, Hingabe üben, ihn und den Nächsten lieben, kann das eine Galaxie, ein Stern, ein Tier, eine Pflanze? Wir können das. Wer Gott liebt und diese Liebe in Gehorsam und Hingabe, Gebet und Lobpreis praktiziert, steht ihm am nächsten. Er hat Gott nicht nur in der Größe seiner Schöpfermacht und der Gerechtigkeit seiner Gesetzgebung kennengelernt, sondern in der Gnadenfülle seines Erbarmens gegen Verlorene. Darum gilt, Höheres als das liebende Geschöpf kann es für Gott und Christus nicht geben. Auf dieses Ziel hin hat er alles angelegt. Dieser liebende Mensch drückt mit Johann Scheffler seine Liebe mit Worten dankbarer Anbetung und staunender Bewunderung aus, wenn er sagt, Liebe, die du mich zum Bilde deiner Gottheit hast gemacht, Liebe, die du mich so milde nach dem Fall hast wiederbracht, Liebe, dir ergebe ich mich, dein zu bleiben ewiglich. Von solchen Menschen sagt Jesus im hohen priesterlichen Gebet, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Amen.